ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Die EU hat sich beim Klima geeinigt. Nun sorgt eine Zahlungsaufforderung für Zoff. Unsere Tagesthemen. EU-Gipfel, wie jetzt der Klimaschutz verbessert werden soll. Neue Pläne, warum bei Karstadt weitere Filialen geschlossen werden. Und verstörende Einblicke, wie ein junger Syrer undercover beim IS spioniert hat. Der Rauch über den harten Verhandlungsgesprächen hat sich verzogen und auch der Rauch aus den Schornsteinen könnte bald weniger werden. Die EU möchte beim Klimaschutz Klassenbeste sein und hat sich bis 2030 Ziele gesetzt. Dazu gehört, 40% weniger Kohlendioxid auszustoßen im Vergleich zu 1990. Doch kaum schien die Sonne zu scheinen, zog statt klarer Luft in Brüssel heute ein Gewitter auf. Der britische Premier Cameron donnerte. Er werde auf keinen Fall an die EU Geld nachzahlen, so wie die von ihm gefordert hatte, weil die Wirtschaft auf der Insel so viel besser läuft. Doch in Brüssel besteht man auf den Scheck aus London, denn die Beiträge der einzelnen Länder zum europäischen Etat richten sich eben nach der Wirtschaftsleistung. Christian Feld über den Klimapakt und neue Probleme.
2 billion euros. This is completely unacceptable. I'm not paying that bill on the 1st of December. It is not an acceptable way to behave. A 2 billion euro bill. You only got a month to pay it. No, that is not happening.
2 Milliarden Euro soll sein Land nach Brüssel überweisen, Nachzahlung an die EU innerhalb von Wochen. David Cameron poltert in Brüssel so laut, dass auch wirklich jeder in seiner Heimat die Empörung mitbekommt. Wenn du so eine Rechnung bekommst, hilft das unserer Mitgliedschaft in der EU? Natürlich nicht. Dabei sollte es doch eigentlich ein wenig feierlich zugehen in Brüssel. 2 EU-Präsidenten gehen. Außerdem hatte sich der Gipfel in der Nacht auf Klimaschutzziele bis 2030 geeinigt. Der CO2-Ausstoß soll um mindestens 40% runter im Vergleich zu 1990. Der Anteil der erneuerbaren Energie soll steigen um mindestens 27%. Der Energieverbrauch dagegen sinken um 27%. Deutschland, sagt die Kanzlerin, hätte sich mehr gewünscht, aber
wir haben heute den entscheidenden Rahmen gesetzt, um Europa sprachfähig und verhandelfähig zu machen für die internationalen Klimaverhandlungen.
Die großen EU-Klimaziele sind beschlossene Sache. Viele Details müssen noch verhandelt werden. Enttäuschung bei Umweltschützern.
Was wir hätten gerne sehen wollen, ist ein stärkerer Ausbau in erneuerbaren Energien und stärkere Energiesparmaßnahmen. Und wir sehen dadurch nicht, dass die EU eine Vorreiterrolle spielen kann in den internationalen Klimaverhandlungen, die vor uns stehen.
Und zwar 2015 in Paris. Bis dahin ist vielleicht auch seine demonstrative Wut ein wenig verraucht.
Es war einmal ein richtiges Highlight, in ein Warenhaus zu gehen. Da machten sich Mutti und Omi schick und kauften vom Seidenstrumpf bis zum Spielzeug für die Kleinen alles unter einem Dach. Dieses Bild von Karstadt zerbröselt schon seit Jahren. Doch war offenbar nie jemand in der Lage, etwas dagegen zu tun. Nun gibt es wieder einen neuen Chef und der will erst einmal 6 Filialen Geschichte werden lassen, wie in der Nacht beschlossen. Damit nicht ganz Karstadt irgendwann nur noch zu einer Erinnerung an alte Zeiten wird, will sich der Konzern neu aufstellen. Karstadt muss sich in den Zeitgeist des 21. Jahrhunderts sanieren. In Köln ging das aber bereits schief. Jens Eber berichtet.
Kurz nach 8, Ende für heute in dieser K-Town-Filiale in Köln. Bald soll hier für immer zu sein. Die auf junge Mode spezialisierte Abteilung des Kölner Karstadthauses soll dicht gemacht werden. Aufregung den ganzen Tag über bei Mitarbeitern.
Da sind viele Kollegen, die seinerzeit von Karstadt gewechselt sind nach K-Town. Junge Leute, die jetzt quasi ihren Arbeitsplatz verlieren. Und der Berufsmarkt ist ja nicht gerade rosig im Moment.
Die waren ja erst so kurze Zeit hier. Jeder hat sich darauf eingestellt, die bleiben mindestens 10 oder 15 Jahre. Ist schade, ne?
Insgesamt sind 6 Karstadthäuser betroffen. So auch eine K-Town-Abteilung in Göttingen, 2 klassische Karstadt-Warenhäuser in Hamburg und Stuttgart sowie Karstadt-Schnäppchenmärkte in Paderborn und Frankfurt an der Oder. Er ist neuer Karstadt-Chef. Stefan Vander ließ heute verkünden, die Schließungen seien notwendig, um das Überleben des Gesamtunternehmens zu sichern. Die Gewerkschaft kritisiert genau das.
Wir sind in die Aufsichtsratssitzung reingegangen mit der Aussage, dass 23 Häuser zwar im besonderen Fokus stehen, aber dass die Aussage auch immer war, den 23 Häusern soll durch ein neues Konzept eine Chance auf den Markt gegeben werden.
Er sieht das ähnlich. Der Einzelhandelsexperte Ulrich Eggert wirft einen sehr kritischen Blick auf Karstadt. Viel mehr als Sparmaßnahmen brauche Karstadt ein neues Konzept, individuell angepasst an die jeweiligen Standorte.
Eine Großstadt ist was anderes als eine Mittelstadt oder gar eine Kleinstadt. Aber auch die Großstädte wie Köln, wie Düsseldorf unterscheiden sich fundamental auch vom jeweiligen Standort. Wer ist der Nachbar? Was macht der? Danach müssen die Sortimente angepasst werden. Und das ist sehr viel Detailarbeit.
Statt eines neuen Konzeptes stehen bei Karstadt nun aber auch noch Einschnitte bei Urlaubs- und Weihnachtsgeld auf der Sparliste. 8 bis 10 weitere Häuser sind auf dem Prüfstand. Es geht ans Eingemachte. Die Skelettpuppe, die eigentlich Lust auf Halloween machen sollte, sie stand heute eher als Symbol für die Stimmung bei Karstadt.
Im Kampf um das syrische Kobane brauchen die Kurden immer noch und immer mehr Hilfe. Die weiterhin heftig umkämpfte Stadt, die zum Symbol des IS-Terrors geworden ist, ist mittlerweile durch die Milizionäre des Islamischen Staates so gut wie abgeschottet worden. Keiner soll raus, keiner rein. Jetzt sollen neben kurdischen Peschmerga-Kämpfern auch Soldaten der Freien Syrischen Armee den Kurden in Kobane zu Hilfe kommen. Die Türkei hat ihnen die Einreise über ihre Grenze erlaubt. Unser Korrespondent Volker Schwenk hat in Azaz, einer Stadt, die lediglich etwa 120 Kilometer Luftlinie von Kobane entfernt liegt, einen jungen Mann getroffen, der als syrischer Rebell das Grauen des IS erlebt hat.
Abdallah ist 25 Jahre. Früher hat er islamisches Recht studiert. Das ist lange her. Jetzt ist er Rebellenkämpfer und eine Zeit lang war er bei der Terrormiliz Islamischer Staat undercover. Ich war bei ihnen, ja, aber im Auftrag der Revolution, meint er. Ich habe für die Freie Syrische Armee gearbeitet und den IS ausgehorcht. 7 Monate herrschte der IS in Abdallas Stadt. Azaz heißt sie, westlich von Kobane an der türkischen Grenze. Irgendwann floh Abdallah in die Türkei, er war aufgeflogen. Der IS herrsche durch Angst und Grausamkeit, sagt er. Gegner wurden öffentlich hingerichtet. Hier haben sie die Köpfe und die Leichen hingelegt, damit sie auch ja jeder sehen kann. Und nach 2 Stunden haben sie sie dann an einem anderen Ort der Stadt zur Schau gestellt. Ende Februar ist der IS abgezogen. Azaz war wohl nicht wichtig genug und es gab Spannungen mit anderen Rebellen. Abdallah ist unruhig. Wegen uns. Noch immer hat die Terrormiliz Anhänger hier und die Entführung westlicher Journalisten ist ein gutes Geschäft. Das Regime Assad lässt Azaz mittlerweile weitgehend in Ruhe. Wenn die syrische Armee uns angreift, dann aus der Luft, sagt Abdallah. 4 Wochen sind seit der letzten Attacke vergangen. Ein Mann starb hier, aber früher kamen die Jets viel häufiger. Abdallah kennt die Kämpfer vom IS. Sie seien skrupellos und vor allem an Geld interessiert, trotz frommer Fassade. Und sie alle hier sind sicher, der IS kommt wieder. Sie werden versuchen, Azaz einzunehmen und den Rest von Nordsyrien. Wenn es nach ihnen ginge, würden sie die ganze Welt erobern. Wenn man uns helfen will, dann muss man eine Pufferzone einrichten. Die Türkei hat das vorgeschlagen, aber darauf kann sich ja wieder niemand einigen. Bis jetzt ist irgendwie die ganze Welt gegen uns. Später mal will Abdallah Lehrer werden. Aber erst müssten sie den IS besiegen und auch Assad. Abdallah hat sich Großes vorgenommen.
Mehr über den IS-Terror erfahren Sie am Montag in der Story im Ersten im Film Kalifat des Schreckens, 22.45 Uhr nach den Tagesthemen. Und jetzt zu anderen Nachrichten des Tages, hier der Überblick mit Thorsten Schröder.
Die EU-Staats- und Regierungschefs haben beschlossen, die Hilfe zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie auf 1 Milliarde Euro aufzustocken. Unterdessen gibt es in den USA einen neuen Ebola-Fall, diesmal in New York. Ein Arzt hatte einige Tage nach seiner Rückkehr von einem Ebola-Einsatz in Westafrika Symptome gezeigt. Er ist inzwischen positiv getestet worden. New Yorks Bürgermeister de Blasio kündigte an, dass künftig Rückkehrer aus Westafrika über 3 Wochen täglich telefonisch überprüft würden, um eine Ausbreitung zu verhindern. 2 Krankenschwestern, die in Dallas einen Ebola-Patienten behandelt hatten, haben die Infektion überstanden. Erstmals wurde im afrikanischen Mali eine Ebola-Erkrankung gemeldet. Ein 2-jähriges Mädchen starb inzwischen. Es war mit seiner Großmutter per Bus von Guinea nach Mali gereist und könnte andere Reisende angesteckt haben, so die WHO. Bei 2 Anschlägen auf das ägyptische Militär im Norden der Halbinsel Sinai sind nach offiziellen Angaben mindestens 28 Menschen getötet worden. Viele Sicherheitskräfte wurden verletzt. Die beiden Attentate gehören zu den schwersten Angriffen gegen staatliche Institutionen seit dem Sturz des Präsidenten Mursi 2013. Die ägyptische Armee bekämpft seit langem islamistische Gruppen auf dem Sinai. Russlands Präsident Putin hat in einer Rede in Sotschi scharfe Töne gegenüber dem Westen angeschlagen. Den Vereinigten Staaten warf er ein Vormachtsstreben vor, das zu einer Verschärfung von Konflikten und zu radikalen Regimen führe und damit den Weltfrieden gefährde. Zu den von der EU und den USA gegen Russland verhängten Sanktionen sagte Putin, sein Land werde sich nicht erniedrigen, um deren Aufhebung zu erreichen. Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hat eine Neuordnung der Bundesländer ins Gespräch gebracht, statt 16 nur 6 oder 8. Würden bei der Reform des Finanzausgleichs die ärmeren Länder nicht entlastet, müsse darüber nachgedacht werden, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Ärmere Länder könnten ohne eine Übernahme ihrer Altschulden die Schuldenbremse nicht dauerhaft einhalten. Die Bundesregierung sieht derzeit keinen Anlass, über eine Neugliederung nachzudenken. An einer Schule im US-Bundesstaat Washington nahe Seattle hat ein Jugendlicher mehrere Menschen angeschossen und sich anschließend das Leben genommen. Nach den bislang vorliegenden Informationen sollen 6 Menschen verletzt worden sein, 3 von ihnen schwer. Die Schüsse fielen offenbar in der Kantine der Schule. Weitere Einzelheiten über die Tat oder die Hintergründe wurden nicht bekannt. Deutschland und die Niederlande haben ihren jahrhundertealten Grenzstreit um die Küstenregion vor der Emsmündung beigelegt. Die Außenminister beider Länder, Steinmeier und Kunders, unterzeichneten dazu einen Staatsvertrag. Geregelt wird damit die wirtschaftliche Nutzung des Küstenmeeres vor Emden. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Unklarheiten gegeben, wegen Fangquoten und der Planung von Offshore-Windparks. In Leipzig ist der mehr als 500 Jahre alte Paulineraltar wieder auf das Gelände der Universität zurückgekehrt. Er steht jetzt in einem Gebetsraum an der Stelle der früheren Universitätskirche. Sie war Ende der 60er Jahre auf Betreiben der SED-Führung der Stadt gesprengt worden. Der spätmittelalterliche Altar konnte zuvor in Sicherheit gebracht werden. Aufwendig renoviert stand er zuletzt als Leihgabe in der Leipziger Thomaskirche.
Wir haben die Sendung mit dem Klimaschutz und damit dem möglichen Wetter der Zukunft begonnen. Wir wollen sie mit dem vergleichsweise einfachen Blick auf das Wetter von morgen beenden. Und damit zu Sven Plöger. Wie wird denn das Wochenende?
Ja, Pina, vielen Dank für das Wort vergleichsweise an dieser Stelle. Denn es ist morgen gar nicht so ganz leicht, weil da kommt so eine kleine Front reingedriftet, wird die Sonne so ein bisschen verdrängen und Sonntag löst die sich so langsam über unseren Köpfen auf und dann wird das Wetter wieder freundlicher. Es bleibt auch mild. Und jetzt möchte ich ganz am Anfang mal kurz die Luftdrucktendenz dieser Woche von Hamburg zeigen. Denn man sieht, am Anfang der Woche war es turbulent, dann kam die Kaltluft, es gab am Alpenrand Wind und Schnee. Also den Wind gab es überall, aber den Schnee gab es dann am Alpenrand. Und dann sieht man hier sehr schön, wie der Luftdruck wieder stieg und jetzt auf relativ hohem Niveau liegt. Und insofern setzt sich schon ruhiges Herbstwetter durch. Es gibt aber die schwache Front. Das ist die Sonnenausbeute für morgen. Man sieht, in vielen Regionen ist praktisch kein Sonnenschein drin. Der äußerste Osten und Südosten Deutschlands, hier im südöstlichen Bayern Richtung Berchtesgadener Land, da sind es dann mal 6 bis 8 Sonnenscheinstunden. Am Sonntag wird es hier dann weniger Sonne geben. Aber in fast allen Regionen sind wir sonst irgendwo zwischen 2 und 6 Stunden. Hin und wieder gibt es ein paar Restwolken oder Nebelfelder, die es der Sonne dann schwerer machen. In der Wetterentwicklung ist die Front jetzt von Westen unterwegs, bringt den Regen ins Land. Da sind durchaus mal Pausen drin. Der Regen ist auch nicht sehr intensiv. Und in der Osthälfte, Sie sehen es hier schön, ist es noch aufgeklärt. Im Süden bilden sich Nebelfelder. Da, wo es länger klar ist, wird es kalt mit -2 bis +3 Grad. Unter den Wolken sind es 9 bis 12. Der morgige Vormittag startet mit diesen Wolken, die weiter ins Land ziehen. Im Osten ist es noch freundlicher. Nachmittags kommen auch hier dichtere Wolken an. Hin und wieder fällt Regen. Von der Nordsee reißt der Himmel mal auf. Einzelne Schauer sind drin. Die Temperaturen dann 9 bis 14, 15, vielleicht im Rheinland sogar mal 16 Grad. Und der Wind ist im Süden schwach. Nimmt nach Norden zu, kommt aus Süd mit Stärke 4, an der Ostsee Stärke 5. Zum Schluss der Blick auf den Sonntag und Montag. Wie gesagt, Sonntag schon die Besserung, 15 bis 18 Grad. Montag, wenn wir wieder arbeiten müssen, für viele richtig schön, abgesehen vom Nebel. Also die milde Luft, das kommt hinzu, Pina. Die bleibt uns erstmal treu.
Vielen Dank, Sven Plöger. Das war's von uns. Hier geht es mit einem Tatort-Krimi weiter. Das Nachtmagazin mit Susanne Stichler meldet sich um 1 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder. Einen schönen Abend noch.